Vor ein paar Jahren, da habe ich mir ein neueres Auto zugelegt. Und das war eine richtige Herausforderung, denn bis dahin war ich ausschließlich Schaltwagen gefahren. Jetzt habe ich einen Automatikwagen. Und da dieser Wagen ein kleines bisschen moderner ist als das Vorgängermodell bei mir, war ich um eines ganz besonders dankbar: die Bedienungsanleitung. Das heißt, wenn mein Auto irgendetwas gemacht hat, was ich nicht verstanden habe oder irgendein Knopf zu bedienen war, konnte und kann ich jederzeit in dieser Gebrauchsanweisung nachschlagen. Und da bin ich so auf den Gedanken gekommen, dass es eigentlich ziemlich genial wäre, wenn es in unserem Leben, gerade dann, wenn sich etwas ändert, wenn etwas neu beginnt, neu anfängt, wenn es da so eine Gebrauchsanweisung gäbe. Boah, wie schön wäre das, für alle Eventualitäten nachschlagen und gut ist. Ja, denn so Neuerungen, die kommen ja immer wieder im Leben auf uns zu. Sei es, dass ein Kind geboren wird, die Einschulung, der Berufswechsel, ab ins Studium, wenn die Rente wartet, wenn man umzieht, wenn sich gesundheitlich bei einem selbst oder beim lieben Menschen etwas ändert und im Leben man plötzlich vor ganz, ganz neuen Herausforderungen steht. Wie gut wäre da so eine Gebrauchsanleitung. Das Gute ist, dass es mir nicht alleine so geht. Und die Bibel ist voll von Menschen, die vor Herausforderungen standen. Vor Herausforderungen, denen sie das allererste Mal begegnet sind. Und einer dieser Menschen, er heißt König Salomo. Er stand wirklich vor besonderen Herausforderungen. Und seine Lebensgeschichte, die ist schon sehr herausfordernd, denn seine Vorgeschichte, sie ist alles andere als normal. Sein Vater, König David, er hatte ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau, Bathseba. Und als diese schwanger wurde, sorgte David dafür, dass der Mann von dieser Frau im Krieg zu Tode kam. Das Kind aus dieser Beziehung ist starb und Salomo, er war der Zweite aus dieser Beziehung, aus dieser Ehe. Hineingeboren in diese besondere Situation, hineingeboren in ein Königshaus, bekam er durch den Propheten Nathan einen ganz besonderen Namen, Jedidja, Liebling Jahwes. Was für eine Zusage direkt am Anfang über das Leben von Salomo. Und doch war sein Weg zum König hin in die Königsregentschaft nicht leicht. Innerfamiliäre Konflikte, Wunsch nach Macht auf verschiedenen Seiten führten immer wieder zu ganz, ganz erheblichen Herausforderungen in der Familie von David. Und doch war es der vom Alter und von den Konflikten geschwächte David, der Salomo zu seinem Nachfolger ernannte. Und damit war es soweit. Die erste dynastisch organisierte Machtübergabe. Das Haus Davids, es entstand. Nun war es soweit. Salomo war König. Doch wie regiert man ein solches Königreich? Wie umgehen mit dieser Herausforderung, mit der Verantwortung, mit der Macht? Wie wird man dem allen bloß gerecht? David, er hatte seinem Sohn seinen letzten Willen verkündet. Und mit diesem letzten Willen gab er ihm Anweisungen mit, die wir in 1. Könige 2 ab dem Vers 2 lesen können. Ich gehe nun den Weg alles Irdischen, so sagt David. Sei stark und erweise dich als Mann. Halte dich an das, was Jahwe, dein Gott, von dir will. Gehe auf seinem Wege und beachte seine Ordnung und Gebote, seine Anweisungen, seine Zeugnisse, wie sie im Gesetz Moses aufgeschrieben sind. Dann wirst du in allem Erfolg haben, was du auch planst und unternimmst. Dann wird auch Jahwe sein Versprechen halten, das er mir gegeben hat. Er sagte, wenn deine Söhne auf ihrem Weg achten und wahrhaftig mit ganzem Herzen und ganzer Seele vor mir leben, dann wird es dir nie an einem Nachfolger auf dem Thron Israels fehlen. Da haben wir sie, oder? Die Gebrauchsanweisung fürs Königsein. Ganz klar formuliert. Und wenn wir im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, in den Büchern Mose nachschlagen, dann stellen wir fest, dass da noch viel mehr ist, was Gott Menschen und gerade Königen für ihre Verantwortung im Volk mitgegeben hat. Es sind die sogenannten Anweisungen an die Könige, die wir in 5. Mose 17 ab den Versen 14 finden. Ja, Salomo, er hatte eine Art Gebrauchsanweisung zum Königsein. Und die Bücher Mose, die Gesetze, sie regelten viele Bereiche des Lebens. Und doch war und ist das Leben komplex. Und in einer immer sich während veränderten Welt, da braucht es viel Weisheit, um Entscheidungen zu treffen. Da gibt es nicht für alle Eventualitäten eine Lösung. Jedenfalls keine, die schon vorbestimmt ist. Und heute, wie sieht es bei uns im Leben heute aus? Habe ich eine Gebrauchsanweisung, die wir vielleicht sogar in der Bibel finden? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst lieben. Aus Lukas 10, Vers 27. Oder Matthäus 6, Vers 33. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazufallen. Oder Römer 12, der Vers 1. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben als Gottes lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er seine Freude und das ist wahrer Gottesdienst. Eine Gebrauchsanweisung für unser Leben? Es klingt doch so. Das, was all diese Texte vereint, ist, dass sie das Leben aus einer bestimmten Perspektive betrachten. Gott im Mittelpunkt. Gott im Mittelpunkt des Alltags, des Lebens, da wo du bist, da wo ich bin, dort soll Gott die Mitte sein. Und von ihm heraus, aus der Beziehung zu ihm, sollen wir das Leben leben, das Leben mit seinen Augen betrachten, Entscheidungen in seinem Sinne treffen. Und doch erlebe ich immer wieder in meinem Leben Situationen, wo ich genau diese Bibelverse kenne. Ich habe sie vielleicht anderen schon ermutigend mitgegeben. Ich kenne sie auswendig schon seit langem, vielleicht schon seit Kindertagen. Und doch komme ich in meinem Leben an Punkte, wo ich merke, es reicht mir nicht. Es reicht mir nicht. Ich brauche mehr. Ja, dieser Grundsatz, er gilt, er bleibt bestehen. Aber ich sehne mich nach mehr. Mehr Hilfe in meinem Alltag, in meiner so komplexen Welt, in der ich lebe. Schauen wir uns noch einmal Salomo an, der zu Beginn seiner Regierungszeit sich nach dem richtete, was sein Vater ihm gesagt hatte. Er hielt die Gebote und so ging er nach Gibeon, wo laut 2. Chronik 1, Vers 3 das Zelt der Begegnung, als die Stiftshütte und der Altar war. Die Bundeslade, sie war schon in Jerusalem. Aber das Zelt der Begegnung stand in Gibeon und dorthin ging das Volk, um zu opfern und anzubeten. Und genau dort begegnet Gott dem Salomo auf eine besondere Weise. Wir hören den Bibeltext aus 1. Könige 3, Vers 5 bis 15.
Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm: Weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen.
Klingt wie ein Traum, oder? Oder besser gesagt wie im Märchen. Die gute Fee, die sagt: Drei Wünsche hast du. Vielleicht hast du schon mal durchgespielt, was du dir wünschen würdest. Ich finde es spannend, dass Salomo nicht als erstes mit seinen Wünschen um die Ecke kommt. Er schleudert Gott nicht drei Wünsche entgegen oder einen Wunsch, sondern er nimmt sich Zeit, Gott seine Situation in allen Facetten auszubreiten. In allen Facetten erklärt er Gott: Da ist mein Vater gewesen. Ein Mann, der uns in der Apostelgeschichte als Mann nach dem Herzen Gottes vorgestellt wird. Große Fußstapfen. Da ist dieses Volk, mit dem du eine so lange Geschichte hast. Ein Volk, das nicht leicht ist. Ein Volk, das so zahlreich ist. Und da bin ich, Salomo, so jung. Und ich habe keine Ahnung, wie das hier alles gut werden soll. Was Salomo hier macht, er breitet Gott seine Überforderung, seine Situation, seine Zweifel, seine Überlegungen aus. Und damit wendet er sich an den Gott, von dem Daniel in 2 Vers 20 bis 22 sagt: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Und nun bei ihm, nur bei ihm ist das Licht. Salomo, er spricht es nicht in irgendeinen luftleeren Raum. Seine Bedenken, seine Zweifel, seine Situation, er breitet es vor diesem Gott aus, vor diesem mächtigen Gott und sagt damit, du bist Gott, ich bin Mensch. Du bist groß, ich nicht. Du hast die Weisheit, du hast den Verstand, du hast die Macht, ich bin Mensch. Wie war das bei uns und diesen Bibelversen, die wir schon seit langem kennen und wo wir merken, ja, sie sind uns an vielen Stellen eine Hilfe, aber manchmal fehlt es im Alltag an diesem, weil wir merken, wir sind herausgefordert auf viele Weisen, vielleicht überfordert mit dem Leben, mit den Situationen, in die wir hineingestellt sind. Da macht uns dieser Text hier als erstes einmal unglaublich viel Hoffnung. Gott hat sich nicht geändert. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist derselbe Gott Salomos und der Gott heute, der dir in deiner Situation begegnen will. Gott ist nicht fern, er ist nahe. Und er hat versprochen, wenn wir ihn suchen, wird er sich von uns finden lassen. Gott ist nah. Er ist der Gott, der sich offenbart. Vor einiger Zeit hat es bei mir Klick gemacht. Und mir ist deutlich geworden, dass wenn ich vor Gott meine Sorgen, meine Nöte, meine Überforderungen und meine Zweifel, all das ausschütte, ist es nichts anderes als Lobpreis. Das klingt jetzt erstmal seltsam. Weil Lobpreis, das ist doch in der Gemeinde Lieder singen. Glücklich Gott preisen, oder? Aber ich glaube, dass Lobpreis im tiefsten Inneren bedeutet, Gott zu sagen, wer er ist. Und das bedeutet auch zu sagen, du bist größer als ich. Du bist Gott, ich bin Mensch. Von dir kommt meine Hilfe. Du bist der Herr. Da, wo mein Horizont begrenzt ist, ist deiner weit. Wo ich mit meiner Kraft und meinem Verstand an Grenzen komme, fang deine Möglichkeiten erst an. Gott ist groß. Und ihm unsere Sorgen zu sagen, es macht Gott nicht kleiner, sondern ganz im Gegenteil, immer größer. Darum halte dich nicht zurück. Wenn du in einer Situation bist, in der du merkst, das Leben in seiner Komplexität es überfordert, es bringt dich an Grenzen, dann rede mit Gott. Tu Salomo gleich und breite dein Leben vor Gott aus. Halte dich nicht zurück. Gott hört. Das, was uns manchmal davon abhält, das sind solche Sätze wie: So wichtig bin ich gar nicht. Wenn ich Gott das jetzt sage, dann hat er mich vielleicht gar nicht mehr lieb. Für Gott bin ich doch nur. Und da kann ich nichts anderes sagen als Stopp. Lass diese Gedanken nicht zu. Stell ihnen Gottes Wahrheit entgegen. Sage ihnen nein. Gott liebt mich. Du bist für Gott kostbar. Du bist für Gott so kostbar, dass er seinen Sohn auf die Welt gesandt hat. Er ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden aus Liebe, nicht aus Pflicht. Und das, was Jesus am Kreuz gehalten hat, das sind nicht die Nägel, es sind nicht die Sünde, es ist seine Liebe zu dir. Darum, wenn solche Gedanken in deinem Alltag kommen, stell ihnen Gottes Wahrheit entgegen. Gott liebt dich und ja, er hat Interesse an dir und an deinem Alltag. Salomo, er breitet die Situation vor Gott aus. Und dann bittet er Gott. So gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richte und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk führen? Ja, Salomo hatte die Gesetze, aber Er sehnte sich nach einem hörenden, und gehorsamen Herzen für weise Entscheidungen. Und das bedeutet, es ging ihm um diese Beziehung, die ganz deutlich sich im Alltag ausdrückt und Mut gibt für klare Entscheidungen. Entscheidungen, die im Leben getroffen werden müssen. Entscheidungen, die Substanz haben. Ich frage mich, wie würde mein Alltag aussehen, wenn ich dieses Gebet, Gott schenke mir ein hörendes, ein gehorsames Herz, beten würde? Wenn dieses Gebet mein Gebet wäre, ein hörendes Herz, es ist bereit, Gott im Alltag in den Blickpunkt zu nehmen. Ein gehorsames Herz ist ein Herz, was nicht nur hört, sondern was bereit ist, das Gehörte umzusetzen, mutig Entscheidungen zu treffen, in den Alltag hinein. Es ist ein Herz, das auf die Beziehung mit Gott angelegt ist. Seit einiger Zeit stehen wir in der Gemeinde Hamburg vor Herausforderungen, für die wir keine Lösung haben. Und wir haben angefangen, im hörenden Gebet die Situation vor Gott zu bringen. Erst im kleinen Kreis und dann mit allen aus der Gemeinde, die wollen. Hörendes Gebet, das geht davon aus, dass Gott nicht nur hört, sondern ins Leben konkret hineinspricht. Durch Eindrücke, durch Beispiele, durch Träume, durch gezielte Gedanken und vieles mehr. Und hörendes Gebet, das nimmt sich vor Gott Zeit. Zeit zum Hören. Als Leitungskreis haben wir erlebt, dass Impulse aus diesen Zeiten für uns konkret Gottes Leben waren, Gottes Reden im Alltag waren, mitten im Leben hinein. Und wir haben daraufhin Entscheidungen getroffen, die für uns mutig waren. Es ist noch nicht vorbei. Wir erleben aber, dass Gott uns in diesen Situationen führt, redet, dass Gott uns konkret leitet. Salomo, er bat Gott darum, dass er von Gott ein Herz bekommt, was hört und was gehorsam ist, was weise ist, Gut und Böse zu unterscheiden und richtige Urteile zu treffen. Als Salomo erwachte, merkte er, es ist ein Traum. Und doch war es mehr. Es war Gottes Reden in seine konkrete Situation hinein. Und nur wenig später, da lesen wir von diesem sprichwörtlich salomonischen Urteil. Gott erhält sein Versprechen. Er hält sein Versprechen Salomo gegenüber. Gebrauchsanweisung, wie war das nochmal? Für Salomo war die Gebrauchsanweisung das Halten der Gebote, das Kennen der Schrift und das Leben mit einem hörenden und gehorsamen Herz. Für uns? Wir werden immer wieder herausgefordert in unserem Alltag. Aber Gott hat uns in seinem Wort viele, viele Hilfen an die Hand gegeben. Und hat uns Beispiele vor Augen gestellt, aus denen wir lernen können, wie Leben gelingen kann. Und noch mehr, Gott ist lebendig, Gott ist erfahrbar, mitten im Alltag. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir dieses Gebet von Salomo, ein hörendes und ein gehorsames, ein weises, ein mutiges Herz zu unserem eigen machen. Und erleben, dass Gott unser Leben da prägt, da besonders prägt, wo wir vor Herausforderungen stehen in unserem Alltag. Ein Lied, was das aus meiner Perspektive ziemlich gut zusammenfasst, ist das Lied Höher. Ich habe es mitgebracht und wir können es jetzt gemeinsam singen. Du kannst es aber auch einfach auf dich wirken lassen, die Augen zu machen. Vielleicht ist das für dich aber auch eine Art Gebet. Es stellt Gott in den Mittelpunkt. Und mach deutlich, du bist größer, höher, weiter als ich. Ich bin Mensch, aber du bist erfahrbar und du bist da. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde deine Wege nie ganz verstehen. Doch mein Herz kann dich sehen. Du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt. Es bleibt für alle Zeit. Darum halte ich fest an dir. Gott kommt uns nah. Gott kommt uns nah. In Jesus sehen wir Gott in seinem Wesen, in seiner Liebe für dich. In Jesus geht Gott mit in deinen und in meinen Alltag. Das Ganze aus Liebe zu dir. Ich sage es noch einmal, nicht die Nägel und nicht die Schuld. Es war die Liebe, die Jesus am Kreuz hielt. Seine bedingungslose Liebe geht mit. Und das gilt heute. Und deswegen feiern wir Abendmahl, um uns genau daran immer wieder zu erinnern. Nicht, weil ich bin, nicht, weil ich toll bin oder es verdient hätte, sondern weil Jesus alles für dich und für mich getan hat, damit du und ich eine Beziehung zum Vater haben dürfen. Das feiern wir im Abendmahl. Jesus, er hat es seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen gesagt, dass sie das machen sollen, um sich immer wieder daran zu erinnern. Und darum feiern wir. Es ist ein Fest. Wir feiern Gottes Zusage in deinem, meinem Leben. Wir feiern, dass Jesus wiederkommt. Wir feiern, dass wir es zusammentun dürfen, dass wir durch Jesus verbunden sind. Wir feiern, weil Jesus lebt. Vor dem Abendmahl wollen wir nun eine Zeit der persönlichen Stille haben. Vielleicht ist da ein Gedanke, der dich heute bewegt, den du vor Gott ausbringen möchtest. Vielleicht ist da deine Situation, die du Gott sagen möchtest. Vielleicht eine Zeit des Dankes. Oder auch einfach nur der Stille. Du hast jetzt die Gelegenheit, Gott das zu sagen, was dich bewegt, was dir auf dem Herzen ist. Sandra, sie wird diese Zeit der Stille mit einem Gebet beenden und nach dem nachfolgenden Lied, dann werden wir in das Abendmahl hineingehen und es feiern. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei, dass er dir jetzt und in deinem Alltag begegnet, da, wo du bist. Amen.